Der heutige Predigttext ist in 4. Mose, Kapitel 14. Ich lese mal das gesamte Kapitel vor. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in dieser Wüste stürben. Warum führt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist's nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zu dem anderen: Lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten. Und der Herr sprach zu Mose: Wie lange lästert mich dies Volk? Und wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie mit der Pest schlagen und sie vertilgen und dich zu einem größeren und mächtigeren Volk machen als dieses. Moses aber sprach zu dem Herrn: Dann werden es die Ägypter hören, denn du hast dies Volk mit deiner Kraft aus ihrer Mitte herausgeführt. Auch wird man es sagen zu den Bewohnern dieses Landes, die da gehört haben, dass du, Herr, unter diesem Volk bist, dass du von Angesicht gesehen wirst und deine Wolke über ihnen steht und dass du, Herr, vor ihnen hergehst in der Wolkensäule am Tage und in der Feuersäule bei Nacht. Würdest du nun dieses Volk töten wie einen Mann, so würden die Völker, die solch ein Gerücht über dich hören, sagen: Der Herr vermochte es nicht, dieses Volk in das Land zu bringen, das er ihnen zu geben geschworen hatte. Darum hat er sie hingeschlachtet in der Wüste. So lass nun deine Kraft, o Herr, groß werden, wie du gesagt hast. Der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat und Übertretung. Aber er lässt niemand ungestraft, sondern sucht heim die Missetat der Väter an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. So vergib nun die Missetat dieses Volks nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du auch diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher. Und der Herr sprach: Ich habe vergeben, wie du es erbeten hast. Aber so wahr ich lebe und alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat, nur mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Während die Amalekiter und Kanaaniter in der Ebene wohnen bleiben, morgen wendet euch und zieht in die Wüste auf dem Wege zum Schilfmeer. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach: Wie lange murrt diese böse Gemeinde gegen mich? Ich habe das Murren der Israeliten, womit sie gegen mich gemurrt haben, gehört. Darum spricht zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen, alle, die ihr gezählt seid, von 20 Jahren an und darüber, die ihr gemurrt habt gegen mich. Wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, und Josua, dem Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr sagtet, sie werden ein Raub sein, die will ich hineinbringen, dass sie das Land kennenlernen, das ihr verwerft. Aber eure eigenen Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Und eure Kinder sollen Hirten sein in der Wüste 40 Jahre und eure Untreue tragen, bis eure Leiber aufgerieben sind in der Wüste. Nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, je ein Tag soll ein Jahr gelten, sollt ihr 40 Jahre eure Schuld tragen, auf dass ihr inne werdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe. Ich, der Herr, habe es gesagt, und wahrlich, das will ich auch tun, mit dieser ganzen bösen Gemeinde, die sich gegen mich empört hat. In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden und dort sterben. So starben vor dem Herrn durch eine Plage alle die Männer, die Mose ausgesandt hatte, um das Land zu erkunden, und die zurückgekommen waren und die ganze Gemeinde gegen ihn zum Morren verleitet hatten. Dadurch, dass sie über das Land ein böses Gericht aufbrachten. Aber Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, blieben am Leben von den Männern, die gegangen waren, um das Land zu erkunden. Als Mose diese Worte allen Israeliten sagte, da trauerte das Volk sehr. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen auf in die Höhe des Gebirges und sprachen: Hier sind wir und wollen hinaufziehen in das Land, von dem der Herr geredet hat, denn wir haben gesündigt. Mose aber sprach: Warum wollt ihr das Wort des Herrn übertreten? Es wird euch nicht gelingen. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht unter euch, dass ihr nicht geschlagen werdet von euren Feinden. Denn die Amalekiter und Kanaaniter stehen euch dort gegenüber, und ihr werdet durchs Schwert fallen, weil ihr euch vom Herrn abgekehrt habt, und der Herr wird nicht mit euch sein. Aber sie waren so vermessen und zogen hinauf auf die Höhe des Gebirges. Aber die Lade des Bundes des Herrn und Mose wichen nicht aus dem Lager. Da kamen die Amalekiter und Kanaaniter, die auf dem Gebirge wohnten, herab und schlugen und zersprengten sie bis nach Horma. Das Thema zu diesem Bibelkapitel ist: Warum sehen wir Gottes Hand manchmal nicht? Und der erste Punkt ist: Wie sollst du sehen, was du nicht glaubst? Und deshalb frage ich: Glaubst du an Gott? Das Volk Israel glaubte an Gott. Sie glaubten nur nicht an seine Allmacht, oder sie zweifelten daran in diesem Moment. Aber glaubst du an Gott? Sehr viele Menschen heutzutage sagen, dass sie nicht an Gott glauben. Es gibt keine Beweise oder es gibt viel zu viel Leid auf der Welt. Das sind die häufigsten Argumente. Und wir Christen neigen dann oft dazu, ihnen Gott beweisen zu wollen oder, um das Leid wegzusprechen, Gott gutreden zu wollen, Gott gut darstellen zu wollen. Der Gott der Bibel aber rechtfertigt sich nicht und lässt diese Aussagen gar nicht erst gelten. Wir lesen in Psalm 19, die Verse 1 bis 2. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Und in Römer 1, die Verse 19 bis 21. Denn was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart, damit das Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird er sehen, so dass man das wahrnimmt an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt. Also, dass sie keine Entschuldigung haben, dieweil sie wussten, dass ein Gott ist, und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott, noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Dichten eitel geworden, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Die Bibel lehrt also, dass jeder Mensch Gottes Hand in der Schöpfung erkennen kann und dass der Mensch, statt Gott zu preisen, sich vergänglichen und nutzlosen Gedanken und Beschäftigungen zuwendet. Die Folge ist ein versteinertes und verfinstertes Herz. Also wenn es dir schwerfällt, dir vorzustellen, dass es einen Gott gibt, dann solltest du vielleicht deine Gedanken und deine Wünsche hinterfragen. Alles prüfen, was du für wichtig hältst in deinem Leben. Und da es um dein Leben geht, solltest du auch bereit sein, für diese Wünsche dein Leben zu lassen. Also prüfe, ob die Dinge, die du für wichtig erachtest, so wichtig sind, dass du dafür dein Leben lassen würdest. Und du wirst sehen, dass so einige Dinge dir plötzlich gar nicht mehr so wichtig vorkommen werden. Manche sagen auch, dass sie an Gott glauben würden, wenn er ihnen nur ein Zeichen geben würde, dass er da ist. Aber auch das ist letztlich nur eine Ausrede. Die Schöpfung ist ja gerade ein solches Zeichen. Die Geschichte des Volkes Israel ist ein solches Zeichen. Man müsste sie nur einmal nachlesen. Und die Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat, und vor allem sein Tod am Kreuz von Golgatha, sind auch ein solches Zeichen. Und nicht nur ein Beweis der Existenz Gottes, sondern auch ein Beweis, dass dieser Gott uns lieb hat. Und es beweist, dass Gott ein guter Gott ist. Jesus Christus ließ sein Leben für alle Menschen, und doch glaubten schon zu seiner Zeit die Leute, die das miterlebt haben und gesehen hatten, nicht alle, dass er der Sohn des allmächtigen Gottes ist. Also Zeichen zu erwarten sind nur Ausreden. Das würde das Herz dieses Menschen, der das fordert, auch nicht ändern. Der zweite Punkt ist: Vielleicht glaube ich, aber ich sehe sein Handeln nicht. Wo suchst du ihn? Wo schaust du hin? Wir lesen 4. Mose, Kapitel 13, die Verse 31 bis Kapitel 14, den ersten Vers. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner, und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Die Israeliten sehen auf den Feind und sehen dann auf sich selbst. Und dann vergleichen sie die Stärke und die Größe des Feindes mit ihrer eigenen Stärke und ihrer eigenen Größe und glauben, verloren zu haben. Und wenn man das tut, dann hat man auch schon verloren. Es gibt immer jemanden auf dieser Welt, der stärker ist und der mehr Macht hat, und der uns besiegen kann. Das ist tatsächlich so. Und vielleicht haben wir auch gerade einen solchen übermächtigen Feind vor uns und wissen nicht, wie wir gegen ihn angehen sollen. Vielleicht ist es ein Mensch, der Schwierigkeiten macht. Vielleicht ist es dein Arbeitsplatz, der dir Sorgen bereitet. Vielleicht bist du in finanziellen Nöten. Vielleicht ist deine Gesundheit, wird dir angegriffen. Vielleicht sogar dein Leben ist angegriffen. Übermächtige Feinde, von denen wir denken, das sind Riesen, wir können sie nicht besiegen. Und mit menschlicher Logik mag die Lage wirklich aussichtslos sein. Aber vergleiche deine Probleme nie mit deinem eigenen Vermögen oder mit deiner eigenen Kraft. Überlass Gott deine Sorgen. Frag dich nicht, wie du das bewältigen sollst, sondern verlass dich auf seine Zusagen und auf seine Verheißungen. Wir lesen in 1. Korinther, Kapitel 1, die Verse 7 bis 9. Also, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi, welcher auch wird euch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn Jesu Christi. Denn Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesu Christi, unseres Herrn. Und Philipper 1, Vers 6 lesen wir noch. Und bin derselben in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Die Lage für die Israeliten war aussichtslos, weil das Volk auf seine eigenen Fähigkeiten vertraute. Aber Kaleb vertraute auf Gott und vertraute auf den Leiter, den Gott eingesetzt hatte, auf Moses. Und so konnte er glauben, dass die Riesen zu besiegen sind. Denn der Herr hatte den Israeliten versprochen, das Volk in das Land Kanaan zu führen. Das können wir lesen in 2. Mose 13, Vers 5. Wenn dich nun der Herr bringen wird in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Heviter und Jebusiter, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt, so sollst du diesen Dienst halten in diesem Monat. Die Israeliten hatten zuvor die 10 Plagen über die Ägypter gesehen und erlebt, wie der Herr sie mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt hat. Sie hatten die Führung des Herrn in einer Wolkensäule und in einer Feuersäule erlebt. Sie hatten gesehen, wie der Herr das Meer geteilt hat, damit sie hindurchgehen können, wie er ihnen das Mana gab. Ach, so vieles hatten sie erlebt mit dem Herrn. Unerklärliche, unmögliche Dinge mit menschlicher Logik. Und jetzt stehen sie vor den Riesen und verzweifeln. Dabei sollten sie jetzt an die Zusagen denken, und an die Zeichen denken, die sie erlebt haben, und nicht an die Riesen. Das ist so leicht gesagt manchmal. Wir Christen haben mit dem Herrn auch so manches erlebt und wir haben seine erlösende Kraft bei der Wiedergeburt erfahren. Und daran sollten wir auch denken, wenn wir in solchen Situationen sind, die uns wie Riesen vorkommen. Und das ist oft leicht gesagt, aber der Herr verlangt das von uns, dass wir glauben, auch wenn wir gerade seine Hand nicht sehen. Wir lesen in Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 24 und 25. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Ich weiß noch, wie ich das erste Mal in einem Flugzeug nach Griechenland geflogen bin. Wir sind vorher mit der Familie immer im Auto gefahren. Und als ich dann so 21, 22 war, bin ich das erste Mal in so einem großen Passagierflugzeug geflogen und wollte meine Großeltern besuchen. Und am Tag des Abflugs, da war über Hamburg wieder so eine Wolkendecke, einfach eine graue, dicke Wolkenschicht, wie wir das hier im Norden kennen. Ja, und wenn das so tagelang und manchmal auch wochenlang so dunkel und trüb ist, das zieht uns runter, das macht uns matt und mutlos und wir verlieren den Antrieb und die Freude. Und irgendwann kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, wenn die Sonne scheint. Und ich weiß noch, wie ich dann gestartet bin. Und dann fliegt man in diese dicke Wolkenschicht hinein und irgendwann sieht man weder den Erdboden noch die Sonne. Und ja, dieser Moment, wenn der Flieger dann aus den Wolken herauskommt, für mich war das wirklich das erste Mal, ich habe sowas nie vorher erlebt, wenn der Flieger dann aus den Wolken herauskommt und man hat wochenlang die Sonne nicht gesehen und dann sieht man, dass über diesen Wolken die Sonne scheint. Mit ihrer ganzen Kraft, wie immer. Darüber ist keine Wolke und nichts, einfach der klare Himmel und die Sonne strahlt. Und ich weiß noch, ich hatte mir vorgenommen, wenn ich wieder zurück bin in Hamburg und da ist das wieder mal wochenlang so bewölkt und trüb und ja, man fühlt die Freude einfach nicht mehr, dass ich mir einfach vorstelle und mir fest daran denke, die Sonne ist da, auch wenn du sie gerade nicht siehst. Ja, und das sagt man natürlich so leicht, aber wenn dann die Sonne mal wieder weg ist, ist es schwer. Aber vielleicht hilft dieses Bild ein bisschen, dass man sich das mal vorstellen kann. Man weiß, die Sonne ist da, aber man kann sie sich einfach gar nicht mehr vorstellen. Und wir müssen auch daran denken, dass wir wissen, dass die Sonne da ist. Wenn die Sonne nicht da wäre, dann wäre es nicht nur dunkel und ein bisschen kühl, sondern dann wäre auf dieser Erde hier kein Leben mehr möglich. Also die Erde ohne Sonne ist für uns kein Ort, an dem wir überleben könnten. Das heißt, die Erde wird trotzdem Wirkung von der Sonne erfahren. Und so ist es auch hier, wenn wir manchmal die Hand Gottes nicht sehen. Er ist da und wenn er nicht da wäre, dann wäre es noch schlimmer. Ja, die Alternative ohne Gott wäre einfach noch schlimmer. Der Mensch ist nur dafür gemacht, mit Gott zu leben. Das ist mir in dieser Woche klar geworden. Der Mensch kann ohne Gott nicht leben. Und wenn er lebt, dann ist es das Leben voller Klagen, voller Nöte. Das haben wir als Christen auch, aber ohne Alternative, ohne Sonne. Da ist man wirklich einfach tot. Ja, und daran sollten wir denken, wenn wir gerade solche Schwierigkeiten im Leben haben und diese Sorgen uns so mächtig erscheinen. Und wir müssen einfach fest darauf vertrauen, die Hand Gottes ist da und er hilft uns, diese Sorgen und Nöte zu bewältigen. Er schafft sie nicht immer beiseite, aber er ist dann da für uns. Ja, die Riesen, die hat Gott auch nicht beiseite geschafft. Er hat sie nicht weggeräumt und hat gesagt, ihr könnt in das Land spazieren, sondern sie sollten gegen sie antreten. Aber er würde mit ihnen sein. Es gibt auch Situationen, in denen wir tatsächlich mal die Hand Gottes nicht sehen. Dass er sich vielleicht wirklich mal im wahrsten Sinne des Wortes bedeckt hält. Und das kann verschiedene Gründe haben. Wir wollen mal zwei betrachten. Ja, der erste Punkt ist die Züchtigung. Gott züchtigt Menschen. Die Züchtigung ist ein Ausdruck seiner Liebe und seiner Fürsorge. Wenn ein Vater oder eine Mutter die eigenen Kinder nicht erzieht, dann ist das ein Zeichen von Gleichgültigkeit und nicht von Liebe. Wenn du siehst, dass dein Kind Fehler macht, möchtest du dein Kind doch den guten Weg zeigen. Wenn Eltern ihren Kindern sagen, sie sollen ihr Zimmer aufräumen oder sie darum bitten, sie sollen Hausaufgaben machen, dann tun sie es ja nicht unbedingt um des Zimmers willen oder damit der Lehrer glücklich ist. Es geht ihnen doch um das Kind, dass es ordentlich ist und dass es vorankommt im Leben und seine Dinge erledigt. Und so wie die Eltern nur das Beste für ihr Kind wollen, so müssen wir uns immer vor Augen halten, will Gott der Vater nur das Beste für uns. Wir lesen in den Sprüchen 3, Vers 12. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. In Psalm 94, Vers 12 lesen wir, wohl dem Mann, den du, Herr, züchtigst und den du aus deinem Gesetz belehrst. Und Jeremia 10, Vers 24. Züchtige du mich, Herr, doch mit rechtem Maß und nicht in deinem Zorn, damit du mich nicht zunichte machst. Die Israeliten haben hier in ihrer Not Gott herausgefordert, als sie sich wünschten, sie wären lieber in Ägypten gestorben oder noch in dieser Wüste. Und das war sehr gewagt. Es ist leichtsinnig, den allmächtigen Gott herauszufordern, denn er könnte die Herausforderung annehmen. Bei den Israeliten hier hat er das getan. Wir lesen in 4. Mose 14, 28 bis 29, das haben wir eben schon gelesen, dass Gott tatsächlich diese Herausforderung annimmt. Darum spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen, alle, die ihr gezählt seid von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Ja, was haben wir für eine Chance, gegen Gott anzutreten? Im 5. Mose 32, Vers 39 lesen wir, seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile und niemand kann aus meiner Hand erretten. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir solchen Nöten sind. Das ist menschlich und wir klagen dann und schauen in alle Richtungen, aber wir müssen vorsichtig sein, auch was wir da Gott vorwerfen. Er verzeiht uns alles, aber dennoch sollten wir da um Kraft beten, dass wir in solchen Situationen wachsen und nicht so sehr die Fehler bei ihnen suchen. Gott will nichts Schlechtes für uns. Ja, für die Israeliten kommt noch erschwerend hinzu, dass sie gegen Gott rebellieren. Sie wollen Josua und Kaleb steinigen. Es ist noch ein Unterschied, ob wir dem Herrn unsere Ängste bekennen und ihn aus Verzweiflung bitten, uns aus dem Leben zu nehmen, oder ob wir auf Gott oder unsere Leiter losgehen, weil uns die Aussichten für die Zukunft zu düster erscheinen. Und so müssen sie die Züchtigung hinnehmen. Aber die Israeliten nehmen die Züchtigung nicht an. Sie wollen Gottes Entscheidung nicht wahrhaben. Das hatten wir in Vers 35 und 39 bis 40 gelesen. Ich, der Herr, habe es gesagt und wahrlich, das will ich auch tun mit dieser ganzen bösen Gemeinde, die sich gegen mich empört hat. In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden und dort sterben. Und 39 und 40. Als Mose diese Worte allen Israeliten sagte, da trauerte das Volk sehr. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen auf die Höhe des Gebirges und sprachen, hier sind wir und wollen hinaufziehen in das Land, von dem der Herr geredet hat, denn wir haben gesündigt. Sie bereuen zwar, und der Herr hat ihnen auf Moses Flehen auch vergeben. Das hatten wir in Vers 20 gelesen. Aber die Folge ihrer Sünden und der Urteilsspruch Gottes, den müssen sie tragen. Gott vergibt uns alle unsere Übertretungen, wenn wir sie vor ihm bekennen und bereuen. Aber die Folge der Sünde bleibt. Unser Ziel ist, zum Herrn zu kommen und er wird uns zu sich führen. Aber den von Gott für unser Leben geplanten Weg dorthin, den können wir mit unserem Sturkopf und Ungehorsam und mit unseren Sünden durchkreuzen. Ich bin vor 1,5 Jahren zum Glauben gekommen und ich dachte anfangs oft, Herr, wenn du wusstest, dass du mich zu dir ziehen wirst, warum hast du es erst so spät getan? Und ich konnte nicht einsehen, dass Gott so viel Kummer und Leid in meinem Leben noch zugelassen hatte, wenn er mich doch einfach früher hätte rufen können. Und dann habe ich viel darüber nachgedacht und ja, die erste Reaktion war, dass man dann Gott die Schuld gibt. Und bei dem Nachdenken sind mir dann einige Situationen eingefallen, in denen mich der Herr gerufen hat, in denen er mir wirklich die Gelegenheit gegeben hat, mit ihm zu leben. Aber ich hatte sie nicht angenommen. Eine der ersten, die mir eingefallen ist, also wo ich am jüngsten war, das war eine nach einer Wochenendfreizeit in Hanstedt. Als ich dann wieder zu Hause war und draußen spielte, ich war 11, 12, 13 vielleicht, da spürte ich wirklich so eine Freude im Herzen. Wir hatten das ganze Wochenende halt natürlich auch gespielt, aber auch gebetet und gesungen und eine schöne Gemeinschaft gehabt. Und ich hatte so eine Freude im Herzen verspürt. Und ich kann mich noch an die Situation erinnern, obwohl das so lange her ist. Und ich dachte, Jetzt kannst du dich für Jesus Christus entscheiden, für ein Leben mit Jesus Christus. Und fast im gleichen Augenblick, wo man so darüber nachdenkt, was für Folgen das dann haben könnte, da dachte ich dann, mit den Freunden, die du jetzt hast, könntest du dann aber nicht mehr so viel Spaß haben. Ja, und ich habe die Gelegenheit nicht angenommen. Und der Herr hat an dem Tag an mein Herz geklopft und ich habe die Tür nicht aufgemacht. Ja, ich war so ein kleiner Junge, aber ich weiß es ja jetzt auch, ich wusste ganz genau, was ich tat. Ich habe ganz genau gespürt, dass das der Ruf Gottes ist und ich habe ihn abgelehnt. Und ich möchte Leuten Mut machen, besonders den jungen Leuten, aber das hat man auch später im Leben, das hat mich später auch immer noch beschäftigt, das hat mich lange davon abgehalten, das anzunehmen. Aber gerade jungen Leuten, dass man sich vorstellt, wenn ich mit Jesus Christus lebe, dann muss ich vieles aufgeben und habe keinen Spaß mehr im Leben und habe keine Freude mehr im Leben und muss viele Freunde verlassen. Und es ist nicht so. Man muss überhaupt nicht. Man muss wirklich gar nichts. Ne? Es ist so, dass du, wenn du den Weg mit dem Herrn gehst, du dich einfach nur auf ihn richtest und einfach dich dafür entscheidest, diese Freude auch mit ihm zu erleben. Und das andere, das kommt von selbst. Und der Herr wird dich auch nicht zwingen. Es kann sein, dass er dir mal zeigt, wie ein Vater auch zu seinen Kindern zeigt, mit dem und dem solltest du vielleicht nicht so viel unterwegs sein, dann kommst du auch auf seltsame Gedanken und Ideen. Aber zwingen wird er dich nicht. Und deshalb möchte ich Mut machen, einfach, dass man diesen Schritt einfach geht und nicht davor Angst hat, was für Folgen es hat. Weil du wirst trotzdem, wenn du willst, immer die Kontrolle haben. Der Herr wird dich zu nichts zwingen. Du musst nicht Angst haben, den Herrn irgendwie zu bekennen und Freunde verlassen oder enttäuschen zu müssen. Das wird nicht passieren. Und wenn du irgendwann selber vom Herrn dazu geführt wirst, auf Freunde, auf bestimmte Sachen im Leben zu verzichten, dann wirst du merken, dass du dann, wenn er dich dahin bringt, an einem Punkt bist, dass dir das gar nicht so sehr wehtut, sondern dass du das freiwillig machst, weil du merkst, dass dir das nicht gut tut und dass es dir schadet. Es wird ohne Zwang und ohne großen Druck passieren. Du wirst dich nicht schämen vor Menschen und du wirst auch nichts vermissen. Der Herr ist gnädig und er wird dir die Kraft für alles das geben. Du wirst es niemals bereuen und du wirst auch mit Jesus weiterhin Spaß haben und Freude haben. Je länger du wartest, desto mehr Gelegenheit in deinem Leben, mehr Gelegenheiten natürlich, wirst du verpassen. Und wenn dann Kummer und Leid aufkommen oder sich Türen verschließen, dann dürfen wir nachher nicht dem Herrn die Schuld geben, sondern müssen zurückschauen und sagen, hätte ich damals auf dich gehört, dann wäre vieles nicht passiert. Mir hat der Herr gezeigt, als ob er gesagt hat, mein Junge, ich habe dir einiges an Gaben geschenkt, aber du wolltest nicht. Ja, manche Türen, die zugefallen sind, werde ich nicht mehr öffnen können. Und wenn ich da trotzdem durch wollte, kann ich es tun, aber der Herr wird mir da vielleicht nicht bei helfen. So ist es hier den Israeliten ergangen. Die Tür war zu, er hat ihnen den Zugang zum Land Kanaan versagt. Sie haben es bereut, sie wollten trotzdem hinein, aber sie haben die Schlacht verloren und sie sind auch nicht hineingekommen. Nur Josua und Kaleb, wie der Herr es gesagt hat, haben das Land betreten. Wenn Gott spricht, und gerade in solchen Situationen, die wichtig sind, wo wir solche Sorgen haben, dann sollten wir stille sein und zuhören, gerade bei Züchtigung. Und so kommen wir zum letzten Punkt. Ein weiterer Grund, warum Gottes Hand nicht für uns sichtbar sein mag, ist die Prüfung. Genau genommen hängen die Züchtigung und die Prüfung sehr eng zusammen. Das ist sehr schwer auseinanderzuhalten. Aber wenn ich jetzt von Prüfung rede, dann sage ich mal, wie wir das bei Sportlern kennen, dass sie sich auf besondere Wettkämpfe vorbereiten, in Trainingslager gehen und dann vielleicht wochenlang abgeschieden in den Bergen sind. Und das Ziel dabei ist, dass sie dann abgeschieden sind, geistlich und gedanklich und sich voll und ganz körperlich und geistlich auf das Training konzentrieren können. Wenn es eine Mannschaft ist, auf die Mannschaft konzentrieren können. Und eingespielt werden, um sich auf zukünftige Wettkämpfe vorzubereiten. Und die Bedingungen sind manchmal auch erschwert, wenn man jetzt in der Höhe trainiert, dass man schlechter atmen kann, schlechter Luft bekommt. Also es ist nicht ein Urlaub, sondern es ist tatsächlich ein hartes Training. Ja, und manchmal sind Prüfungen gewissermaßen Trainingslager für Wettkämpfer Gottes. Der Herr möchte uns da auch schulen und trainieren. Es gibt einen Unterschied in den Zielen der Trainingslager Gottes. Gott will nicht unseren Körper und unseren Geist abhärten, damit wir Riesen besiegen können. Gott will uns mehr weich machen. Wir lesen mal 2. Korinther 6, die Verse 1 bis 13. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht: Ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgung, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. O ihr Korinther, unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan, unser Herz ist weit geworden. Eng ist nicht der Raum, den ihr in uns habt, eng aber ist's in euren Herzen. Unsere Herzen sind zu eng, lesen wir hier. Sie müssen weiter werden. Wir glauben, dass wir Liebe haben wie Jesus, aber wir sind weit entfernt davon, zu leben, wie es der Herr Jesus tat. Also ich kann da nur für mich sprechen, das muss jeder bei sich selbst prüfen. Aber bei mir ist das so, dass ich da weit von entfernt bin. Es gibt ein griechisches Lied über einen älteren und armen Mann, der heißt Barbastathis. Und das bedeutet so viel wie Onkel Stathis. Und dieser alte Mann ist gläubig und bekennt, dass er Jesus Christus hat. Und in dem Lied geht es darum, dass er den Herrn Jesus liebt und es allen sagt in der Nachbarschaft. Und in seiner Nachbarschaft wird er dafür verspottet. Und alle lachen ihn aus, wenn er vorübergeht. Aber er schaut sie an, als würde er Danke sagen zu den Beschimpfungen. Sie schikanieren ihn, weil er sagt, dass er Gott hat. Und er schaut sie wieder an mit einem Blick voller Liebe, als wollte er noch Danke sagen. Er ist arm und nimmt sein Essen mit, wenn er losgeht, damit er unterwegs was essen kann. Und auch das nehmen sie ihm weg. Und er schaut sie wieder mit diesem freundlichen Blick an, als würde er Danke sagen wollen. Und eines Tages an einem kalten Wintertag, da verstecken sich die Kinder der Nachbarschaft und lauern ihm auf. Und sie stellen ihm ein Bein und stoßen ihn in einen Graben. Und die Leute gehen hinunter und sehen ihn, wie er tot daliegt. Und in seinem Blick sehen sie, dass er wieder sie anschaut, als würde er Danke sagen. Und eines Tages stehen sie alle vor dem Herrn. Und der Herr ruft ihn in seine Arme und in seinen warmen Schoß. Und als er hingeht, dreht er sich noch ein letztes Mal um. Und er schaute sie wieder mit diesem Blick voller Liebe an, als würde er ihnen noch ein letztes Dankeschön schulden. Der Herr Jesus hat am Kreuz um Vergebung gebeten für diejenigen, die ihn kreuzigten. Sind unsere Herzen auch so weit, dass wir für die anderen Menschen Liebe fühlen, wenn sie uns Unrecht tun? Wenn sie uns auslachen oder verletzen? Wie schnell können wir solche Fragen mit Ja beantworten? Aber weil wir uns so oft selbst was vormachen, prüft uns der Herr. Wir lesen in 5. Mose 8, Vers 2. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Was ist denn in deinem Herzen? Was glaubst du, ist da etwas Gutes? Der Herr weiß es ganz genau. Er will es dir aber auch zeigen, damit du dir nichts vormachst. Er will, dass du in deinem Wesen, in deiner tiefsten Persönlichkeit, in deinem Ich, die Fehler und Macken suchst und erkennst. Nicht so sehr in deinem Verhalten nur sollst du schauen, sondern nach der Ursache für dieses Verhalten. Deine Persönlichkeit, dein Ich, dein Ego. Dein Herz ist vielleicht zu eng. Dein Urteil über andere vielleicht zu hart. Sowas wirst du nie alleine ändern können. Sowas wirst du nie alleine ändern können. Nicht von Herzen. Das will dir der Herr zeigen. Er will dich läutern, wie es an vielen Stellen in der Schrift heißt. Jesaja 48, Vers 10. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Und in 1. Petrus 1, die Verse 6 bis 7 lesen wir. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Bei der Läuterung von Gold soll das Gold von unedlen Metallen gereinigt werden oder getrennt werden. Und der Herr will uns bei mancher Prüfung auch zeigen, was übrig bleibt, wenn er uns läutert. Unser Glaube, der wohl meistens kleiner ist als jedes Senfkorn. Und noch dazu ein Geschenk des Herrn. Aber unser Ego hat um diesen in Gottes Augen kleinen Glauben so viel herumgepackt, dass wir uns vormachen, das sei ein riesiger Brocken von Gold. Wir haben ein großes Herz, wir haben so viel Liebe, wir sind so barmherzig mit unseren Brüdern und mit unseren Schwestern und mit unseren Mitmenschen. Und wir müssen vor Gott treten und eigentlich sagen, ich habe nichts. Ich komme mit leeren Händen her, ich habe nichts. Und den Glauben, den ich habe, den hast du geschenkt. Ohne dich habe ich nichts. Ja, ich hatte es schon im Gebet gesagt, ich habe wirklich erkannt, dass der Herr uns so erschaffen hat, dass wir nur gemeinsam mit ihm funktionieren. Und deshalb müssen wir ihn bitten, Herr, füll du dieses Herz mit deiner Kraft und deiner Liebe. Also lasst uns zusammenfassen. Wir können nicht erwarten, dass wir die Hand des Herrn erfahren, wenn wir nicht an ihn glauben wollen. Wenn wir ein Leben mit Jesus Christus ablehnen. Denn nur an den Glauben reicht auch nicht aus. In der Bibel steht, dass auch die Teufel glauben und fürchten sich, aber die werden das Himmelreich ja nicht sehen. Also wir müssen Jesus Christus annehmen. Und wenn wir das nicht tun, sind wir verloren und niemand kann dich retten aus Gottes Hand. Wenn du Gott nicht annimmst und Gott nicht angenommen hast, dann kann dich niemand retten. Wenn wir mit ihm leben bereits, müssen wir dennoch mit Leid und Not und Bedrängnis rechnen. Das können wir nicht immer verstehen. Das werden wir vielleicht eines Tages verstehen, aber das müssen wir hinnehmen. Wir müssen um Weisheit bitten, wenn wir das nicht verstehen, dass wir, was die Absicht des Herrn gerade ist, dass er uns einfach die Einsicht schenkt, dass wir manches hinnehmen, dass wir es einfach nicht immer erkennen müssen. Und dass er uns auch die Weisheit schenkt, dass wir auch sehen, dass der Feind nicht immer da draußen ist. Das will uns Gott in Prüfung zeigen. Ein großes Hindernis, vielleicht das größte Hindernis, ist immer noch unser altes Ich, unsere Persönlichkeit und unser Ego, was in uns drin steckt. Da sollten wir den Herrn Jesus um Stärke bitten, damit wir unsere Schwächen und Sünden und Macken eingestehen können. Denken wir daran, dass der Herr es zu unserem Wohl tut, weil wir seine Kinder sind. Wir lesen in Hebräer 12, Vers 7. So ihr die Züchtigung erduldet, so erbietet sich euch Gott als Kindern, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Mit diesen Worten möchte ich schließen. Amen.